Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und heute dabei, schon gekleidet, buchstäblich oder beziehungsweise stilgerecht für die US-Wahlen.
Dirk Schwitzke, ich grüße euch.
Du kürzt es gerade ab, du hast
Zirz an natürlich,
die Lücke.
Hin genutzt. Und wieder will ich dich überraschen und dein Intro abkürzen.
Genau.
Also zumindest, aber du kannst mir weiter ausholen.
Genau, zumindest machst du ja diesen Zylinder auf mit in amerikanischen...
Mindestens, ja.
In den amerikanischen Farben und von daher... Der Patriotismus, den, du bist ja kein Amerikaner, aber zumindest mal die Wahl, die ja bevorsteht, die drückst du damit zumindest mal aus.
Ich versuche ja immer wieder garderobenmäßig mit dir mitzuhalten.
Genau, und zumal auch ganz wichtig, du wirst ja auch danach dann in den USA gucken, ob da alles nach oder in den rechten Dingen zurechtgegangen ist. Und du fährst ja sogar auch bald dahin. Du fliegst oder fliegst zumindest dahin.
Ich lasse mich fliegen.
Du lässt dich fliegen, natürlich,
sonst,
klar.
Sonst kann man ja nicht trinken.
Hat mir gerade schon drüber gesprochen, genau, sonst fliegst du ja selber, aber wie gesagt, jetzt möchtest du ja sozusagen die Hucke zu.
Nicht von dir auf andere schließen.
Und entsprechend dann die USA fliegen lassen. Genau, und damit sind wir schon bei dem ersten Thema in Teil 1, US-Wahlen, kann man gar nicht oft genug drüber reden, passiert vieles. Ich habe mir übrigens auch deinen Tipp von dem letzten Format 270 to win, heißt die, glaube ich, ja. Ne? Genau. Angeschaut, ist echt eine super spannende Seite. Wie ist deine Einschätzung? Momentan Kopf an Kopf rennen, mal Trump vorne, mal Harris vorne. Ja, was denkst du?
Also was die Wahl an sich betrifft, preist der Markt im Moment wohl eine höhere Gewinnchance von Trump ein, so 60-40 oder 65-35. Denn das Ding ist ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, selbst wenn die landesweiten Umfragen 50-50 oder 48-48 sind, bedeutet das ja, dass die Wahlchancen von Trump eher besser sind, weil das Mehrheitswahlrecht eher zugunsten des jeweiligen republikanischen Kandidaten ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Großteil der sogenannten Swing States an Trump geht, im Moment relativ hoch. In den nächsten 5 Tagen kann auch viel passieren. Am Dienstag, den 5. sind ja die Wahlen. Die Amis wählen ja nicht am Sonntag, wie anständige Menschen das tun, sondern am Dienstag. Und es kann auch einiges passieren. Überraschungen sind immer möglich, aber im Moment ist eine preister Markt eben einen Sieg des republikanischen Kandidaten fürs Weiße Haus ein. Die Frage ist dann, was passiert darauf? Es sind die Trump-Trades. Das sind zum einen Finanztitel, Öl und Gas, aber auch vor allem Kryptowerte. Sind die schon stark gelaufen? Ist das dann schon alles eingepreist? Dann gibt es dann eventuell anschließend aus deren Sicht ein Sell on Good News. Und ein entscheidendes Thema wird auch sein, wird es über die Präsidentschaftswahl hinaus? Neben der Präsidentschaftswahl sind ja auch Senats- und Repräsentantenhauswahlen, wird es da einen sogenannten Red Sweep geben, also dass die Republikaner beide Kammern des Parlaments parallel zum Weißen Haus auch erobern. Das würde dann bedeuten, dass Trump seine Agenda mehr oder weniger direkt durchführen kann. Und das würde dann, da haben wir darüber gesprochen, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Gefahr einer weiterhin stark explodierenden Staatsverschuldung wegen seiner Steuersenkungspläne eben steigt. Und das dürfte dann über die dann zu erwartenden steigenden US-Staatsanleihenzinsen eher vielleicht auch einen negativen Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Also das sind einige Faktoren, die man da beachten muss. Im Moment, wie gesagt, Quintessenz, Trump-Sieg ist eingepreist. Entscheidend ist, ob die Republikaner parallel auch beide Kammern des Parlaments erobern können. Senat ist ziemlich sicher, Repräsentantenhaus nicht. Und ob dann, wenn es denn so kommt, dann das schon weitgehend eingepreist ist, oder ob dann die Trump-Trades, wie gesagt, Krypto, Finanzwerte und auch amerikanische Small-Mid-Caps, die nicht so stark von Zollerhöhungen der Trump-Agenda betroffen werden, weil sie eben im Land arbeiten, ob die schon den Sieg vorweggenommen haben oder ob da noch was kommen kann.
Ja, ganz spannend, genau. Man sieht es ja bei den Kryptowährungen am besten. Da ist ja tatsächlich Bitcoin ja, heute haben wir ja Mittwoch den 30. auf 75.000 US-Dollar angestiegen. Jo. Das ist tatsächlich auch eine direkte Auswirkung eben daraus. Und was ganz spannend ist, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, die Geschichte der PAD-Situation, die wir, glaube ich, meines Erachtens in den letzten 8 Jahren hatten. Ne? Also entweder sozusagen war das Repräsentantenhaus demokratisch, wenn eben der Präsident entsprechend demokratisch waren, umgedreht.
Meistens, ja.
Genau, und das hat natürlich dazu geführt, dass es dann oftmals zu, gerade eben zum Jahresende, wenn über die Schuldenobergrenze verhandelt wurde, beziehungsweise dort dann entsprechend eine Ausweitung avisiert wurde, ja dann die politische Partei, die jeweils das Repräsentantenhaus innehatte, die Möglichkeit hatte, dort so ein bisschen ihre politischen Forderungen durchzusetzen, halt begründet oder beziehungsweise angeknüpft an den Begründungen eben einen entsprechenden ja, Anhebung der Schuldenobergrenze eben zuzulassen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Mit der Staatsverschuldung bin ich gespannt, wie sich das tatsächlich in den Märkten widerspiegeln wird, vor allen Dingen natürlich auch in der Rolle des US-Dollars. Man sieht das ja auch schon, dass da so ein bisschen die ersten Ressentiments tatsächlich da sind. Das heißt, die Zeit der Stärke des US-Dollars hat sich ja in den letzten Wochen so ein bisschen auch abgeflacht, wenn man es so will. Wobei natürlich jetzt schwierig ist zu sagen, es ist jetzt alleine nur die Annahme, dass eben diese Ausweitung der Staatsverschuldung eine Rolle spielt oder natürlich die mögliche zinspolitische Marschrichtung, die die US-Fed eben anlegt. Also da muss man nochmal gucken. Das Ganze wird sich zum Jahresende eher aufklären, wenn wir sozusagen aus dieser heißen oder aus dieser Phase der Inflationsbekämpfung eben draußen sind und dann eben sehen, in 25, wie das Ganze darstellt. Aber sicherlich sehr, sehr spannend. Heißt natürlich ja Umkehrschluss eigentlich physisch halten, oder? Wenn man so vor den Wahlen jetzt schaut, vor Dienstag, also weil am Mittwoch dann tatsächlich, also entweder Trump gewinnt, Gewinnmitnahme, Trump gewinnt nicht, würden sich die Trump-Trades ja auch auflösen, wenn Harris neue Präsidentin wird. Also von daher ist ja eigentlich eine Möglichkeit 2-1 Minimum, dass die Märkte korrigieren könnten.
Also auf der Makroebene auf jeden Fall. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir parallel zu der Bespannung erwarteten Präsidentschaftswahl natürlich mitten in der Quartalsberichtssaison sind. Also da kann natürlich, wenn man Einzelwerte handelt, kann man da eventuell gucken, dass da was gehandelt wird. Aber was den Makromarkt betrifft, sehe ich das genauso.
Haben wir natürlich heute auch wieder mit drin. Berichtssaison gleich in Teil 3. Jetzt gucken wir aber nochmal auf die Notenbanken. Das ist auch spannend. Wir haben morgen kleiner Spoiler. Wir haben morgen die Bank of Japan, nächste Woche die US-Notenbank, die US-Fed. Was erwartest du?
Also bei der US-Fed erwarte ich, also das ist meine Basisschätzung für einen Schritt von 25 Basispunkten, ob das passieren wird, kann ich so nicht sagen. Es gab ja teilweise da ein bisschen heterogene Berichte von den US-Fed-Board-Mitgliedern.
Hast du nicht gestern mit Onkel Sam, im Onkel Sam-Look mit Jerome Powell gegessen?
Ich dachte, das warst du gewesen. Ach so. Aber nein, also offenbar hat hier keiner von uns beiden Insider-Informationen, aber es wird. Ist nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario. Ich gehe davon aus, dass wir bei der US-Fed, also der Basis-Case, wenn nichts Dramatisches passiert, ist im Moment 25 Basispunkte zweimal in diesem Jahr noch. Langsames Fortsetzen des Zinssenkungszyklus. Es kann natürlich sein, wenn jetzt nach einem Red Sweep, also dem Durchmarsch der Republikaner im Weißen Haus und im Parlament, die Gefahr von einer zu großen Staatsverschuldung zunimmt, dass man die Fed als Reaktion darauf etwas vorsichtiger wird. Das wäre so ein Punkt, der relevant ist. Darüber hinaus sieht man natürlich, dass die japanische Notenbank ganz entscheidend ist, wie du auch schon richtig gesagt hast. Die sind ja in einem Zinserhöhungszyklus im Gegensatz zu den meisten anderen großen Notenbanken. Und da muss man sehen, wie weit eventuell, wenn die zögerlich sind, der sogenannte Carry Trade im Yen wiederbelebt wird, wenn der Yen weiterhin schwächer ist, dass man nämlich dieses jahrelange, der große Carry Trade, wo etliche Milliarden immer investiert waren, sich in Yen zu verschulden und im US-Markt, insbesondere im US-Aktienmarkt zu investieren, dass das wieder vielleicht wieder etwas belebt wird. Also das sind so die Faktoren, die man da im Blick behalten möchte, möchte vielleicht auch.
und als Hedgefondsmanager, ja.
Ja, genau. Und ist aber durchaus möglich, wenn die Wahl doch relativ knapp wird, die Präsidentschaftswahl, dass wir dann immer in eine Situation kommen, wo dann am Tag der FED-Zinssitzung die Zinsentscheidung nicht die wichtigste Meldung des Tages ist. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Woche nächste Woche, die auf uns zukommt. Dienstag die Präsidentschaftswahl, Donnerstag die Zinsentscheidung und parallel eben bis dahin sehr, sehr viele große Einzelwertquartalsberichte. Also da sind einige Fundamentaldaten, die sich in ein Gesamtbild füllen werden im Laufe der nächsten Tage.
Naja, vor allen Dingen, ich habe jetzt das zweite Thema Notenbank nicht nur so reingenommen und jetzt stark fokussiert natürlich auf die Bank of Japan und der US-Fed, aber es wird zum Beispiel noch die Royal Bank of Australia, die Bank of England und die Bank of Canada unter anderem als drei namentlich nochmal größere Notenbanken ebenfalls mit Zinsschritten aufwarten bzw. mit Zinssitzungen. Also die nächsten Tage haben es wirklich in sich. Also gerade ab Montag geht hier wirklich, das sehen wir ja nachher dann, wenn wir im dritten Teil, können wir auch schon mal spoilern, darauf eingehen, da wird es wirklich mega spannend. Und vor allen Dingen würde ich noch nicht mal meine Hand dazu vorlegen, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, dass am Donnerstag, da ist der Podcast jetzt zwar schon draußen, die Bank of Japan nicht doch an der Zinsschraube gedreht hat und 10 Basispunkte angehoben hat. weil die sich einfach Luft verschaffen muss. Also man sieht momentan, die sind bei 0,25% aktueller Zinssatz. Und selbst wenn es zu einer Konjunkturabkühlung oder weiteren Abkühlung, muss man ja sagen, in Japan kommt, dann ist da einfach kein Instrumentarium so richtig mehr da. Also was soll passieren? Selbst wenn die jetzt 25, 50 Basispunkte absenken, dann sind sie wieder im negativen Bereich, haben wir die gleichen Probleme wie vorher auch. Und da, man muss sozusagen sehen, dass man in diese Komfortzone zurückkommt, wo eigentlich EZB und US-Fed jetzt gerade sind, weil da macht das Sinn. Also wenn du jetzt einfach von diesem Niveau, das sehen wir ja, von 4, von 3,5% die Zinsen senkst, dann kommt das im Markt an. Machst du das halt unten im Bereich von, was ich, 1% und weniger, dann ist verpufft das, weil das sozusagen keine große Bewandtnis mehr hat. Das ist ja auch dieser relative Bezug, der eine Rolle spielt. Aber das sei halt an dieser Stelle auch nochmal dargelegt. Also von daher, ich glaube, die Bank of Japan, das wird nochmal ganz spannend. Und nicht nur jetzt für dann eben am Donnerstag, den 31., sondern natürlich auch fortgeführt für die kommenden Monate. So, Berichtssaison haben wir schon gespoilert, Teil 1. Viele deutsche Werte, auch Covestro, Lufthansa, Schweizer Wert Novartis, wir hatten eine Ford, eine General Motors, PayPal gegen Sophie, Licht und Schatten dicht beieinander. Nimmst du deine Taschenlampe jetzt mit zukünftig, wenn du sozusagen bei den nächsten Quartalzahlen da mal reinguckst, oder sagst du dir, hast du erwartet und wird auch weiter so bleiben?
Das tun wir natürlich beide immer. nein, im Ernst. Ja, so Licht und Schatten sehe ich genauso. Es ist sehr durchwachsen. Insgesamt sehe ich schon, dass ich nach wie vor dabei bleibe, dass der US-Markt, ich den US-Markt tendenziell ein bisschen charmanter und positiver finde als den europäischen, so vom Gesamtbild her. Wir sehen hier in Deutschland eben, dass die klassische Old-Economy gerade in Deutschland, aber auch in Europa, so ein paar hausgemachte eigene Probleme hat. Da sieht man zum Beispiel an der Lufthansa, da sieht man VW, teilweise gehen wir darauf ja gleich noch ein, dass die eben, da sieht man, der Fall Lufthansa ist im Grunde ein bisschen ähnlich wie VW, dass man so eine viele kleine, gut laufende, schlanke Töchter hat, aber die alte Kernmarke, wo sehr alte Strukturen der alten Deutschland AG noch existieren, gerade was so die Haustarife und so etwas betrifft, da das sind die Sorgenkinder der Unternehmen in Deutschland. Und in den USA, die ja nun mal, ich betone es immer wieder, deutlich größer sind, kann man schon eher Licht als Schatten sehen. Man sieht auch Schatten, nachdem was wir bis jetzt sehen, also zum Beispiel Eli Lilly als großer Wert hat jetzt enttäuscht, eine Alphabet ist aber jetzt als erster, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, als erster Big Tech-Wert sehr positiv aufgenommen worden. Es ist hier immer so ein bisschen der, ja, das potenzielle Sorgenkind unter den Big Tech und Megascaler-Aktien behandelt worden und deshalb auch vom KGV her am günstigsten gewesen zuletzt. Und da konnten die Zahlen insgesamt schon, gerade weil die Erwartungshaltung auch nicht ganz so hoch war, schon überzeugen. Und das konnte auch, hat auch jetzt nach den Zahlen, jetzt am Dienstag, nach Dienstagabend, positive Ausstrahleffekte auf andere Tech-Werte gehabt. Und auch so die kleineren Werte, was man so aus der zweiten Reihe vorher gesehen hat, auch die Finanzwerte ganz am Anfang, sehe ich insgesamt schon relativ positiv. Und das zeigt sich auch am Markt. Und wenn man jetzt ein bisschen ausgreift, gibt es im Grunde neben diesen fundamentalen Faktoren, die wir jetzt diskutiert haben, auch noch zwei weitere Themen, die positiv für den Aktienmarkt insgesamt sind, gerade den US-Markt. Einmal das Thema Trends, das heißt ja, don't fight the tape. Also wir sind nach wie vor in der Nähe von Allzeithochs und wir haben ein sehr gutes Jahr hinter uns. Und das zweite Saisonalität. Und das spielt immer ein bisschen ineinander. Jetzt zum die Monate November, Dezember sind traditionell meistens sehr starke Aktienmonate. Klammer auf, man kann natürlich nie ausschließen, wie zum Beispiel 2018, dass, wenn das Jahr insgesamt durchgehend so stark war, dass dann die letzten Monate schwach werden. Aber da gehe ich erstmal nicht, sollte man erstmal nicht von ausgehen, Klammer zu. Und zum anderen kann man sehen, dass viele positive Werte Themen einfließen. Also es gibt da einen Selbstverstärker-Effekt, der sogenannte Window-Dressing-Effekt, dass die Fondsmanager eben zum Jahresende hin die Werte, die ohnehin gut gelaufen sind, in ihren Depots aufstocken wollen. Und wenn eben sehr viele, sehr marktschwere Werte gut gelaufen sind, ist das eben ein Selbstverstärker-Effekt, der dann zum Ende des Jahres dann laufen kann. Also diese Themen Trend und Saisonalität sehe ich insgesamt schon positiv, gerade für den US-Markt. Mhm. Das habe ich vergessen?
Nee, soweit schon stimmig. Was mir halt auch so aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde, dass man halt diese verschiedenen Strömungen in den einzelnen Sektoren und Branchen halt auch mal wieder sieht. Ich habe ja mit Absicht gerade Ford und GM zum Beispiel genannt. GM hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Ford kam gestern, glaube ich, auch Dienstag mit Zahlen. Und die waren jetzt nicht so doll, beide aus der gleichen Peer in den USA, also eigentlich direkt vergleichbar. Und da sieht man einfach, dass sozusagen hier wirklich Licht und Schatten dicht beieinander ist. Ähnlich auch wie in der PayPal und eine Sophie, beides Zahlungsdienstleister. PayPal absolut abgekackt so ein bisschen. Sophie konnte überzeugen. Man sieht also auch hier, es ist halt unheimlich wichtig, dass diese Heterogenität in den einzelnen Branchen tatsächlich eben noch vorherrscht und zu sehen ist. Wobei es ganz spannend ist, im Automotive-Sektor hatten wir auch in der letzten Woche drüber gesprochen, da hatte ich mich eh gewundert, dass die alle nach den Tesla-Zahlen so euphorisch auf die deutschen Autowerte und auf generell auf die Branche waren, weil irgendwo muss das ja herkommen. Also wenn Tesla so einen enormen Zuwächse hat, wir haben keinen Netto-Zuwachsmarkt oder keine Konsumzunahme, sondern eher einen Rückgang. Das heißt, Tesla gewinnt Marktanteile von anderen Konzernen. Und das muss man einfach so oder kann man in diesem Fall so sehen. Also das ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man gerade, vielleicht weil sich die ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen ja mal wieder wundern, warum wir in dem ersten Teil so über die Makroebenen oftmals sprechen oder über Wahlen oder so, weil das eben wirklich wichtig ist. Sonst versteht man ja nicht, warum solche Dinge passieren. Tesla gute Zahlen, GM gute Zahlen, Ford kackt ab. Wie kommt das zustande? Mhm. Genau deswegen, die einen sind in der Restrukturierung, die anderen klauen die Marktanteile und Ford packt es eben nicht, ist sozusagen der Gekögelte, beziehungsweise dann eben Mercedes-Benz und Volkswagen in diesem Fall halt auch. Und das ist halt deswegen so wichtig, um es zu verstehen. Gehen wir aber gleich in Teil 2 nochmal dezidierter auf die Zahlen ein. Da haben wir tolle Unternehmen heute dabei, die natürlich auch tagesaktuell hier von uns durchgesprochen werden und am besten dranbleiben. Bis gleich, macht's gut.
Bis dahin. Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Common Börsen Podcasts heute am 30.10. für den 1. November 2024. Wir sind bei Teil 2, den Top-Aktien, die unsere Kunden bei der Comdirect stark gehandelt haben. Da sind wir zum einen bei dem Big-Tech-Wert Alphabet. Was können wir da zu den Zahlen sagen?
Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Also natürlich, klar, der Wert, ähnlich wie eine Tesla, immer unter den Top-Werten, die bei uns stark nachgefragt sind. Du hast ja gerade gesagt, Alphabet gehört einfach zu den Magnificent Seven im ersten Teil und ist natürlich auch immer so einer gewesen, der so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, weil man den als anfälligsten in diesem Bereich sieht, eben für eben Prognosen oder beziehungsweise dann eben zukünftige Gewinnentwicklungen. Alphabet ja auch so ein bisschen gekögelt in der Situation oder nicht gekögelt, sondern eher eingespannt, dass man zum einen natürlich die Google als klaren Gewinnbringer, Umsatzbringer hat, aber der oder beziehungsweise genau dieser Umsatzbringer ja im KI-Feuer steht. Also wenn die KI natürlich sich weiter so entwickelt und wovon man auch ausgehen kann, werden natürlich zukünftig die Suchanfragen anders laufen. Das heißt, man wird über eine KI gehen, nicht mehr Google unbedingt aufrufen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den Alphabet einfach berücksichtigen muss. Demzufolge investieren die halt auch eine ganze Menge rein. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, wo man gesehen hat, da haben die Investoren halt wirklich drauf geachtet. Jetzt vielleicht erstmal zu den Zahlen. Umsatzanstieg im dritten Quartal um 15%, was beachtlich ist, auf 88,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Damit sind wir schon in der Größenordnung eines von der Marktkapitalisierung eines guten DAX-Konzerns. Quartalsgewinn auf 2,12 Milliarden Dollar. Ich glaube, das dürfte so die Gewinnsituation der Commerzbank sein.
Nur so in etwa. Das ist, glaube ich, ganz realistisch.
Ja, dann machen die mal im ein Quartal. Also nur mal zur Einordnung. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Umsatzplus von 10% auf 86,2 Milliarden gehofft oder erwartet. Also ein glatter Überperformance und ein Gewinn von 1,84 Dollar ist demzufolge zustande gekommen. Also ordentliche Zahlen, wenn man es so will. Also es ist natürlich so, dass jetzt genau darauf geschaut wird, wo ist der Wachstumstreiber. Man sieht auch, dass Cloud-Geschäft natürlich eine wesentliche Rolle spielt, sehr, sehr wichtig auch für KI-Anwendung ist. Und da sieht man also, dass Alphabet sich eigentlich ganz gut positioniert hat. Man hat also erkannt, auf der einen Seite, dass das Geschäft von Google halt schon natürlich auch in Gefahr ist, disruptiv behandelt zu werden durch die KIs, aber man eben durch die anderen Bereiche, die sogenannten Wetten, die ja Alphabet dann auch immer in dem Geschäftsbericht sozusagen ausführt, also alle andere operative Geschäftstätigkeiten, ob es jetzt Artificial Intelligence, autonomes Fahren und so weiter ist, das sind ja die Bereiche, die eben sozusagen zusätzlich von Alphabet mit abgedeckt werden. Zwei sind aber meines Erachtens nur profitabel, ist YouTube und Google. Die anderen 398 sind momentan noch in der Entwicklungsphase, aber da gehört halt noch Augmented Reality, Virtual Reality und so ein Kram mit zu. Also die sind in unheimlich vielen Bereichen unterwegs. Und jetzt ist halt auch natürlich auch Cloud mit drin, beziehungsweise ist dann der dritte Geschäftsbereich, der profitabel ist. Und das ist Wachstum halt ungebrochen, nur 35% Umsatzzuwachs auf 11,4 Milliarden, das ist natürlich auch eine Adresse. Sieht man aber auch mal die Verhältnismäßigkeit zur Suchmaschine Google insgesamt, ne, wie gering das halt nur ist, aber es lässt eben hoffen. Also das ist genau der Punkt, deswegen sind die Aktien so fest, weil man eben hier gesehen hat, Investitionen in die Zukunft in KI sind da, werden gemacht, drücken aber nicht so stark aufs Ergebnis. Trotzdem weiter hohe Gewinnzuwachse, hatte man vorher auch gedacht, wie man ja an den Zahlen gesehen hat, also die erwartet wurden, dass das einen größeren Impact hat, die ganze KI-Geschichte. Und das ist natürlich die Situation, wo man einfach sagen kann, Alphabet bleibt aus meiner Sicht daraus weiter interessant, wenn man im Technologiesektor in den USA investiert sein will. Das hat es in den letzten Jahren schon gezeigt, die wird es in Zukunft meines Erachtens nach auch zeigen. Und damit hat eigentlich Alphabet sich eigentlich ganz gut so ein bisschen aus der Affäre gezogen. Wie siehst du die?
Also grundsätzlich ist es ein Household Name, also sollte ein Standardbestandteil eines gut diversifizierten Depots sein. Auch einer der größten, nach Marktkapitalisierung größten Werte in den USA, die drei größten mit etwa 3 Billionen Dollar sind im Grunde ja im Moment ja Nvidia, Apple und Microsoft, aber danach kommen gleich so als zweite Liga in der Größenordnung 2 Billionen, Alphabet und Amazon. Alphabet ist im Moment gerade der, so am ehesten der Value-Wert unter den Big Tech-Werten, der am konservativsten bewertet ist vom Kursgewinnverhältnis aus, weil man eben sieht, dass das Brot-und-Butter-Geschäft, also die Cash-Cow oder die Search, wo ein Thema ist, das strukturell mittel- und langfristig gefährdet ist. Also das Geschäft, wo sie den größten Burggraben haben, das ihnen den größten Umsatz einbringt, ist eben, also man kann absehen, dass wir alle in 5 oder in 10 Jahren unser Suchverhalten im Internet grundsätzlich verändern werden und dann dieses Geschäftsfeld, wo Google eben am stärksten ist, darunter leiden wird. Und deshalb muss man eben Wetten machen auf diese Otherbets, dass Alphabet sich darauf einstellen kann und andere Geschäftsbereiche, sei es jetzt über YouTube oder sei es über Portale wie LinkedIn und was sie alle so an Otherbets haben, die Robotaxis, die in San Francisco schon fahren, die Waymo-Taxis, dass sie dadurch eben andere Geschäftsfelder finden, die eben mittelfristig, wenn eben die Search nicht mehr die Relevanz haben wird, absehbar dann ihre Profite einfahren können, ihre Gewinne einfahren können und die Kursgewinnverhältnisse von 20 jetzt bezogen, etwa um und bei 20 bezogen auf die zukünftigen Gewinne sind schon für ein nach wie vor bisher so stark wachsendes Unternehmen ziemlich konservativ. Und von daher so als konservativsten unter den Big Tech-Werten finde ich nach wie vor interessant. Man muss nur eben wissen, weshalb er so relativ niedrig bewertet ist, aber es ist bei dem Niveau, denke ich, trotzdem interessant. Und die Tatsache, dass jetzt auf die guten Quartalzahlen auch so positiv reagiert wird, zeigt ja auch, dass da relativ viel Negatives schon eingepreist war.
Ja. LinkedIn packen wir mal wieder zurück zu Microsoft. Die gehören nicht zu Alphabet.
Mein Fehler.
Alles gut. Ansonsten sind wir schon bei den Buchstaben N und bleiben sozusagen nicht bei Microsoft, sondern gehen in Richtung Micron Technology. Nach den Zahlen von AMD, wie findest du Micron Technology? Spannend oder eher nicht so?
Es ist ein sehr spannender Wert. Micron ist wenn man sich so den Halbleitermarkt anguckt, dann ist natürlich Nvidia weit vorne mit einer Marktkapitalisierung, wie gesagt, von etwa 3.000 Milliarden Euro oder 3.000 Milliarden Dollar, im Moment wahrscheinlich auch Euro sogar. Und da kann man ja gucken, wer ist so der Hauptverfolger. Da wird ja eine AMD immer genannt als sehr innovativer, auf der Hardware-Seite auch sehr fortschrittlicher Werte, aber auch schon sehr ambitioniert bewertet ist. Dann eine Broadcom, sehr großer, oft unterschätzter Chipwert, Marktkapitalisierung über 800 Milliarden Dollar, die aber auch mit einem KGV von um die 30 schon relativ ambitioniert bewertet werden, als Verfolger wird. Und Micron fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Und von daher finde ich das ganz interessant. Die haben noch eine Marktkapitalisierung von etwa 120 Milliarden Dollar, ein Forward-KGV von etwa 12, also deutlich hinter konservativer bewertet als eine Broadcom oder eine AMD. Sind aber trotzdem auch im KI-Bereich, der eben über das Standard-Semiconductor-Geschäft hinausgeht, relativ stark aufgestellt. Und kurzfristig kann man hier sehen, sind die auch charttechnisch ganz interessant. Kann sich ja jeder einmal angucken. Die sind um und bei ihrer 200-Tage-Linie, könnten jetzt eventuell ausbrechen und wären auch von daher aus Trading-Gesichtspunkten interessant und aus Investing-Gesichtspunkten, wie gesagt, auch als eine zuletzt etwas das Mauerblümchen da das Dasein pflegender Wert, der auch stark zurückgekommen ist und stark korrigiert hat von seinen Allzeithochs. Und ich denke, da bestehen schon realistische Chancen, dass da überwiegendes Upside-Potenzial ist gegenüber dem Downside-Potenzial, gerade wegen der Bewertung. Die haben jetzt schräge Quartalsberichte, da wird jetzt, Herr Kommt nachguckt, am 18.12. das nächste Quartal berichtet. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass bis dahin, wenn jetzt so die charttechnische Situation und die fundamental-analytische Situation Hand in Hand gehen, dass das schon ein gutes Investment ist. Aber wie gesagt, soll sich jeder selber mit seinen Chartkenntnissen daran orientieren, wann der richtige Anstiegszeitpunkt ist. Wie siehst du die?
Ja, Micron ist genau dieses, das Spiel oder beziehungsweise die Wette darauf ist natürlich interessant. Market Cap ungefähr bei 120 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, wir sind hier im Bruchteil so groß wie eine Nvidia. Das ist wahrscheinlich das, was eine Nvidia so an normalen Schwankungsbreiten an einem Handelstag hat, was die da mal zugewinnen und verlieren. Also von daher, das ist halt schon ganz spannend. Micron auch so ein bisschen spannend aus der Rolle heraus, weil die ja eigentlich eher so im DRAM-Bereich und in den NAND-Flash-Memory-Sektor so drinne waren. Das heißt also, die haben eher so, ja, Brot- und Buttergeschäft im Halbleiter, ne? Also Speicherlösungen und so. Also man kannte Micron ja meines Erachtens auch eher so ein bisschen aus der Zeit, wo die, ja, wie gesagt, hier diese klassischen Speicher-Dinger, Chips für die Laptops und PCs entsprechend hergestellt haben, wie seinerzeit eine Qimonda, die es ja nicht mehr gibt, oder eine SK Hynix, die ja neu positioniert wurde. Also alles so Dinge, die eigentlich eher so aus dieser Ecke kommen. Jetzt hat sich also der Konzern aber neu positioniert, ist auch in der Lage, KI-fähige Halbleiter herzustellen. Und das ist eben die Story. Also man hat hier so eine Art Transformation. Das ist ja das, was Investoren haben wollen. Equity-Stories, wo ist das Wachstum, was macht das Unternehmen interessant? Das sind ja genau die Dinge, die eben wichtig sind. Und deswegen auch der Bezug zu AMD, weil man einfach sieht, das ist eben ein Warnweiser. Also das ist eben das Unternehmen oder mit eines der Unternehmen, die halt wirklich AMD im Nacken sitzen. Und zwar nicht nur Nvidia, weil die viel zu groß ist. Die sind abgehangen. Die sind sozusagen, wenn man das als Formel-1-Vergleich nehmen will, ist Nvidia schon bereits zwei Runden die mal überrundet. Und jetzt ist sozusagen das Hauptfeld da und die versuchen Kopf an Kopf Position 2 oder 3 einzunehmen. Und da sehe ich halt Micron eigentlich als interessantes Investment tatsächlich in diesem Bereich, weil die halt lange wirklich verkannt worden sind. Also die würde ich sogar in dem Verhältnis noch eher bevorzugen als zum Beispiel eine Intel oder eine IBM. Also gut, IBM ist ja in dem Bereich nicht, aber eine Intel, weil ja, die mir einfach klarer und schon wesentlich weiter voraus sind. Intel hat noch viel zu viel ausgemachte Problemchen, die erstmal beseitigt werden müssen. Und wie gesagt, Micron ist da für mich handhabbarer so ein bisschen. Und von daher eigentlich interessant, ja, sehe ich auch so. Genau.
Gut, dann kommen wir zu einem anderen Wert in einer ganz anderen Branche. Die Novartis, der gute alte Schweizer Traditionskonzern, eines der großen, ja, klassischerweise sagte man immer Qualitätsunternehmen aus Europa. Was halten wir davon? Wie sind Sie nach diesen Zahlen zu beurteilen, einzuordnen?
Ja, spannend finde ich. Zeitlang war ja Novartis sowie Roche und eben auch die anderen großen Schweizer Konzerne immer so eine Art, ja, wie soll man sagen, sichere Bank in den Depots. Das haben wir auch bei uns hier mal gesehen, dass viele wirklich auf diese Werte gesetzt haben. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen durch die Mag-7-Thematik in den USA verschwunden. Also viele gucken wirklich auf die Tech-Werte und da sind so diese ins Hintertreffen gekommen, fand ich auch ganz spannend. Es gab also wirklich so 18, 19, kann ich mich dran entsinnen, da war wirklich der Fokus auf diese Traditionsunternehmen eher. Ja. Ne, da hatte man auch in Deutschland eine Covestro oder was weiß ich, also so eine Unternehmen, wo man einfach gesagt hat, okay, irgendwie ein bisschen lame, aber da, trotzdem haben die Leute irgendwie drauf geguckt. Jetzt will man halt so die heißen, sexy Aktien im Depot haben, die richtig Drive reinbringen, Dynamik haben. Und deswegen fand ich es ganz spannend, nur Novartis hier auch nochmal mit reinzunehmen. Tatsächlich, die haben ein drittes Mal in Folge ihre Prognosen angehoben, was natürlich gut ist, weil man damit ja so einen Trend auch antizipieren kann. Lange Zeit wirklich auch Sorgenkind gewesen, muss man sagen. Mit Roche zusammen kann ich mich dran entsinnen, so vor ein, zwei Jahren nach der Covid-19-Geschichte, also wo sozusagen diese Sonderkonjunktur für den Pharmabereich so zu Ende war, durch die Impfaktivitäten. Weil immer die Frage, wie wird das Ganze mit der Produktpipeline weitergehen? Also welcher von diesen beiden Konzernen wird das Rennen machen? Wie werden die sich aufstellen? Das Thema ist ja, man hat eben als Pharmakonzern Präparate eben in Patentschutz drin und der Patentschutz läuft irgendwann aus, dass dann eben andere Nachahmerprodukte herstellen können und die dann günstiger angeboten werden, wie in dem wichtigen US-Markt zum Beispiel. Und da war Novartis halt auch von betroffen. Hier haben Tasigna, Promacta, Entresto eben genau als Medikamenten, die im nächsten Jahr, wo die Patente auslaufen, der Patentschutz sozusagen dann beendet ist, Generika-Präparate auf den Markt kommen können. Und da hatte man natürlich Sorgen, was im Endeffekt dann passieren wird. Weil das, wenn man natürlich ein Patent auf ein Medikament oder ein Präparat hat, dann hat man natürlich wesentlich höhere Margen. Also man redet hier teilweise von über 40%. Wenn dann Generika kommen, werden die günstiger angeboten, dann kennt man, dass die Preisspirale dreht sich nach unten, was gut ist für den Konsumenten, was aber natürlich dann schlecht ist für die Unternehmen, die dort tätig sind. Deswegen haben Investoren immer so gesagt, okay, nur wartest, okay, was kommt da noch? Und genau das ist jetzt auch passiert. Das heißt also, ja, die Zahlen waren gut, man darf aber auch nichts Überbordendes erwarten. Das ist ja auch ein Schweizer Konzern. Das heißt also, man hat hier eher eine gemächliche und genüsslichere Gangart, aber immerhin zum dritten Mal eben die Prognosen beziehungsweise dann eben auch die entsprechende Erwartungshaltung übertroffen. Was auch ganz wichtig ist, man hat weiterhin gute Medikamente in der Pipeline, wie das Herzmedikament Entresto, also MSM beziehungsweise Multiple Sklerosemittel, Kesimpta, Cosentyx gegen Schuppenflechte, Brustkrebsarznei Kisqali und Cholesterinsenker Leqvio bzw. Pluvicto gegen Prostatakrebs. Man merkt also schon, viele Krebsmedikamente, also die Onkologie bzw. die Präparate daraus, halt auch das Thema, wo natürlich viele Investoren momentan gucken und gerade auf die kommenden Jahre eine unheimlich hohe Wachstumsraten sehen, da, durch die Medikamente, die eben dann, oder Präparate, die dann hergestellt werden, dass die eben dann eine höhere Absatzmöglichkeit finden. Als auch was ganz spannend ist, dass man natürlich durch den Cholesterinsenker Leqvio eben jetzt auch dann dabei ist, eine neue Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit herzustellen, die zum einen wesentlich verträglicher sein sollen, als auch auf der anderen Seite eben nicht so oft und häufig verabreicht werden müssen. Und das sind natürlich zwei Dinge, die sozusagen eine neue Generation in dieser Phase mit einleiten können und wo natürlich auch die Investoren sagen, hey, hört sich interessant an. Das Thema haben wir verstanden, man sieht es, Eli Lilly, Novartis verdienen sich eine goldene Nase damit. Wenn jetzt also ein dritter großer Konzern, wir reden ja nicht über eine kleine Würstchenbude, sondern Novartis ist einer der größten Pharmakonzerne, hat ein absolut ausgereiftes Vertriebsnetz, was in dieser Funktion ja wichtig ist, muss also nicht hier sozusagen auf Kooperationspartner in diesem Bereich eben zurücksetzen und damit irgendwelche Zusatzzahlungen leisten, sondern man kann das Ganze selber an den Start rollen und das macht es natürlich interessant. Also durchaus finde ich zumindest mal ein Unternehmen, was man mal wieder auf die Watchlist nehmen könnte, so ein bisschen mal weg von diesem ganzen rumgehypten Technologiewerten, sondern so ein bisschen auch so in diese alte, ja, wie soll man sagen, defensiven, konservativen Anlagerichtung, oder? Ist das so dein Milieu eher oder bist du auch eher so der Apple, Amazon und nochmal mit Hebel 3 Investor?
Man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Nein, im Ernst, also ich mag den Schweizer Aktienmarkt insgesamt. Also was die Novartis betrifft, ist eben so ein klassischer Big-Tech-Wert, Old-Economy-Wert aus der Schweiz, neben in der Konsumgüterbranche Nestlé auch so ein klassischer Qualitätswert, aber auch in der zweiten, dritten Reihe. Und das Schöne ist ja, bei uns kann man die alle handeln. Wir, ja. Das ist, da zeigt sich eben der Unterschied zwischen einem Low-Budget-Discount-Broker, wo man Schweizer Werte nur allenfalls als ADRs oder über irgendwelche kruden Umwege
kein
handeln.
Kein Shaming jetzt hier.
Also so etwas, bei aller Unbescheidenheit, die wir ja natürlich immer haben, aber unabhängig davon, denke ich, kann man daran schon sehen, dass es sich eben lohnt, dann einen Premium-Broker zu haben. Und wenn man sich den Schweizer Markt so anguckt, gerade so die klassischen Old-Economy-Werte, auch so Small-Caps, Mid-Caps, da sieht man eben, um das mal von der Makro-Ebene her zu sehen, die sind eben in der Lage, in der die deutsche Wirtschaft, der deutsche Mittelstand vor der Währungsunion war. Die haben nach wie vor ihre Hartwährung und müssen die ganze Zeit hart arbeiten an der Produktivität, um gegen die harte Währung, gegen anarbeiten zu können und mit der harten Währung trotzdem wettbewerbsfähig sein zu können. Deshalb, das ist eben natürlich auch ein Innovationstreiber, der Deutschland vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn man sich mal die Schweizer Indizes, wie gesagt, auch die zweite Reihe anguckt, gerade so klassische Industriewerte, Lonza, Stollmann, was auch immer, das sind ganz tolle Werte und da gibt es einige schöne Perlen und in dem Sinne, die Novartis ist sicherlich auch ein spannender Stabilisierungsanker in einem gut sortierten Aktiendepot.
Jetzt bin ich mal gespannt. Zum einen natürlich Cominvest. Habt ihr die da den Schweizer Aktienmarkt eigentlich mitbedacht?
Da haben wir natürlich den Schweizer Aktienmarkt über den europäischen Aktienmarkt mitbedacht. Also,
sehr gut.
Da sind wir sehr gut diversifiziert, aber auch, und da sind wir auch sehr froh drüber, unser Algo hat seit vielen Jahren immer den US-Markt systematisch übergewichtet und da sind wir sehr gut gefahren.
Sehr, sehr gut. Dann Grüße an Frank, genau. Dann natürlich die Frage, du hast gerade von Aktienperlen gesprochen, deutsche Lufthansa nach den Zahlen, Perle oder eher Muschel?
Ein sarkastischer Übergang. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also als ich jetzt mir die Lufthansa-Zahlen angeguckt habe, habe ich so ein bisschen an VW gedacht. Also es ist im Grunde so, dass Premium-Carrier, die großen National-Carrier aus Europa, sehr stark eben uneffizient strukturiert sind und sehr stark, ja, sehr politisch sind. Man sieht hier an der Lufthansa eben auch, die haben sehr viele Marken, die dazugehören. Also die Swiss, die AUA, die Brussels Airlines, also frühere kleinere Nationalcarrier aus Österreich, der Schweiz und Belgien, gehören ja mittlerweile zum Lufthansa-Konzern. Und viele kleinere Marken, gerade auch so die Discount-Marken, Cityline, wie die, oder Cityjet, wie die heißen, sind profitabel, nur eben die Stammmarke Lufthansa selber nicht. Das ist gibt es gewisse Parallelen zu dem, was man in Deutschland auch in der Industrie bei VW sehen kann, dass eben die Stammmarke das ist, was eben das Haus zurückhält, weil man da eben sehr vermachtete Strukturen hat. Die Lufthansa selber zu den Zahlen jetzt, die haben in Q3 5% Umsatzwachstum gehabt und aber eine EBIT-Verringerung von 9%, also trotz Umsatzwachstum, trotz Rekord-Ticketverkaufszahlen sind sie negativ, sind sie vom EBIT zurückgefallen. Der Konzern erwartet jetzt für den Jahr ein EBIT, also Earnings before Interest and Taxes, von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro. Und das ist eben relativ, ja, schwierig. Also das lag unter den Erwartungen. Der Markt hat auch negativ reagiert auf die Zahlen. Die Aktie ist relativ konservativ bewertet, wie die gesamte Branche. Also Vorwart-KGV von etwas über 8. Aber es sind eben strukturelle Probleme da. Und ich sage immer, also für mich sind diese Fluggesellschaften keine Investing-Aktien, sondern mehr Trading-Aktien. Ob man da jetzt reingehen kann für einen Trade, möglicherweise schon. Aber wenn man als Investor, würde ich sagen, wenn überhaupt, würde ich mir da eher eine Ryanair angucken. Also eine Lufthansa ist jetzt auf ein Jahr gesehen 2% gestiegen, auf 5 Jahre 40% gefallen. Eine Ryanair ist aufs Jahr gesehen 18% gestiegen, auf 5 Jahre 45% gestiegen. Und hat zahlt auch eine ordentliche Dividendenrendite. Und also das Geschäftsmodell Premium Carrier ist für mich nichts, was mich eigentlich anmacht. Also man kann das als Trader immer hin und her, kann man möglicherweise auch überlegen, ob man da jetzt reingeht. Aber als Investor würde ich das nicht machen. Bist du da eher, siehst du die als Trader anders oder als Investor anders?
Na, ich sag mal so, ich bin bei Lufthansa immer hin und her gerissen. Ich sag mal so, ich finde die Gesellschaft eigentlich ganz gut. Ich bin auch eher so der Vertreter von Premium-Carriern tatsächlich, weil ich glaube, wie zum Beispiel eine Singapore Airlines und andere Gesellschaften, dass man eben mit dem Geschäft grundsätzlich gutes Geld verdienen kann. Ja, die haben einen guten Service, die Maschinen sind zuverlässig, da muss man also nicht irgendwie den Eindruck haben, dass man da irgendwie noch die Halteschlaufe wie im Bus oder sowas, wie bei anderen Billigfliegern so sieht oder so. Also das sind so Dinge, wo ich sagen würde, okay, Lufthansa ist tatsächlich eigentlich eine Gesellschaft, die finde ich ganz gut. Das Problem, was die haben, und da hast du vollkommen recht, ist halt natürlich die Systematik rund um, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich will ja niemand auf die Füße treten, Personalkosten und Streikaktivitäten, die damit so zusammenhängen. Das ist eben nicht planbar und auch nicht einschätzbar. Also wir haben gesehen, da sind eben so viele Prozesse bei natürlich Flugaktivitäten, ob es jetzt das Bodenpersonal, Bordpersonal, ich weiß nicht, wer noch alles, Sicherheitspersonal und so weiter. Und die, wenn die natürlich sich unabgesprochen alle mal zum Streit aufstellen und du dadurch als Gesellschaft einfach das Problem hast, dass die dann irgendwie deinen Flug fahren. Ich meine, ich war ja selber betroffen, ich wollte nach Zypern fliegen in diesem Jahr, ja, und dann meine Tochter besuchen und ging halt nicht, weil im Flug gestreikt wurde hier in Hamburg. Also war sozusagen, ich glaube, Bordpersonal oder nee, Bodenpersonal. Irgendjemand hatte da wieder gestreikt.
Du hast deinen Workaround gefunden, dir den Jet geleast und halt.
Genau, ich bin dann sozusagen anders, andere Wege gegangen. Ich bin rübergeschwommen, ja. Nein, das ist nur mal so ein kleiner persönlicher, genau. Also, und das zeigt natürlich auch, die Gesellschaft an sich kann nichts dafür. Ja, insgesamt musste mir dann natürlich den ganzen Kram auch zurückerstatten, plus noch Ausfall und tralala. Und ist natürlich unschön, aber ein Belastungsfaktor. So, der zweite Punkt ist der, was kommt danach? Natürlich hebt man die Gehälter dann an. Das heißt, man hat Verdienstausfall oder man hat sozusagen Geschäftsausfall und nochmal höhere Kosten im Nachgang. Und das schlägt natürlich rein. Und das hat man in diesem Jahr bei den Zahlen tatsächlich gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist halt wirklich unwegbar, weil man sowas nicht abschätzen kann. Man hat natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, deswegen auch wieder der Hinweis zum ersten Teil, sieht man, dass die Inflationsentwicklung da ist. Ist natürlich die Begehrlichkeit von Menschen, die eben in Arbeitnehmerpositionen sind, höhere Gehälter und Löhne einzufordern, natürlich da, klar, man muss irgendwie über die Runden kommen, fordert dann mehr Gehalt ein und das Ganze kennt man dann. Das heißt, man kann da schon so ein bisschen antizipieren, dass das ein Problem wird. Und das haben wir an dieser Stelle auch gemacht. Wir hatten die Deutsche Lufthansa ja zum Jahresanfang auch schon mal. Da haben wir genau darauf hingewiesen, dass genau dieses Problem bestehen kann, dass man da ein bisschen gucken soll. Aber ich würde die nicht komplett abschreiben. Ich glaube, eine Deutsche Lufthansa ist so ein Unternehmen, die können dann auch mal wirklich wieder gute Jahre haben. Die haben halt diese Zyklik drin, die jetzt sowohl konjunkturell abhängig ist, als auch Inflations-, also sprich Lohnsteigerungsabhängigkeiten hat. Und das muss man natürlich wissen. Und diese beiden Zyklen sind mächtig und drücken natürlich, wenn sie eben geclustert vorkommen, extrem ins Kontor und drücken die Aktien halt dann auch in den Börsenkeller. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das hat natürlich ein Billigheimer jetzt nicht, weil die sagen einfach so, what, dann lasse ich die alle, bestelle neue ein, weil ich irgendwo auf den Takatuka-Inseln oder in Irland oder wo auch immer meine Destination habe, ja, und dann halt sagen kann, da gibt es eben sowas wie Arbeitnehmerrechte nicht. Oder ich knechte die halt irgendwie anders, zahle den Piloten halt nur die Hälfte von dem, was sie eben bei anderen Gesellschaften kriegen würden. Whatever, aber das sind halt alles Dinge, finde ich auch so ein Punkt, den sollte man da mit berücksichtigen. Aber wie gesagt, keine Fürsprache fürs Unternehmen, sondern eher so ein bisschen auch, wo man einfach sagen muss, wenn ich in solchen Gesellschaften investiere, immer auch diese übergeordneten Zyklen mit betrachten.
Mhm. Ja, ich denke, da können wir uns darauf einigen, auf diese Formulierung. Kommen wir mal zu einer anderen Ikone des deutschen Marktes und der deutschen Wirtschaft. Die Porsche hat berichtet.
Yes, Porsche. Ja. Genau. Ja, nächster Schock in der Autobranche, wenn man so will. Also, obwohl die Zahlen
waren ja eigentlich. In der Luxusgüterbranche.
In der Luxusgüterbranche, genau. Also für uns ja Autobranche, genau. Nein. Ja, ganz spannend. Als ich mich natürlich vorbereitet auf die Zahlen, ich will die jetzt, glaube ich, gar nicht alle so runterbeten, weil das hat man in der Berichterstattung. Die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Die waren okay, hat schon gezeigt, dass Premium eigentlich immer läuft. Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 6,2% zurück. 9,1 Milliarden im Endeffekt sind erzielt worden, operative Ergebnis 1,65 Milliarden, beziehungsweise von 1,65 auf 974 Millionen und die Marge ist von 17 auf 10,7% gesunken. Das sind alles Dinge, die kann man eigentlich, hätte man annehmen können. Ja, wir haben Inflation, die werden die sich hier hinstellen und sagen, okay, unsere Kosten steigen nicht. Wir sehen zum Beispiel bei einer LVMH und bei diesen ganzen großen Luxusgütermarken im Endeffekt einen Konsumverzicht. Der ist natürlich hier in dieser Marke auch ganz klar wieder gespiegelt. Aber ich muss eigentlich sagen, ich fand die gar nicht so verkehrt. Die waren okay, immer noch besser als so andere Unternehmen, die ja auch ihre Zahlen vorgelegt haben. Und demzufolge glaube ich auch einfach, dass man hier momentan viel zu viel auf Volkswagen fokussiert. Also man tut ja eine Porsche immer in den Konzern mit rein und sagt Porsche gleich Volkswagen. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen das ursächliche Problem. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil wie gesagt, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge sind nämlich zwei Headlines über den Weg gelaufen. Als erstes, durch Verbrenner aus könnten 190.000 Jobs in Deutschland oder generell wegfallen, was ich schon heftig fand, was also zeigt, wie stark eben diese Elektrifizierung von Modellen hier eine wesentliche Rolle und Veränderung in diesem Bereich bringt. Und als zweite Headline war aus dem Handelsblatt, also sehr lesenswert, BYD hängt in China den gesamten Volkswagen-Konzern ab. Das heißt also, die kompletten Marken von Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Jetta und Sehul in China auf absteigendem Ast. Und das sind natürlich Dinge, wo man einfach sieht, das ist wirklich brutal. Ja, China, wichtiger Markt zukünftig. Und genau der Gesamtkonzern, also Volkswagen an sich, hat hier wirklich ein massives Problem. Also man hat hier, glaube ich, so ein bisschen in die, ja, wie soll man sagen, falsche Kerbe geschlagen. Man hat sozusagen versucht, in den elektrifizierten Bereich reinzugehen, kann mit BYD aber nicht das Wasser reichen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht. Und das ist halt momentan das Problem, dass natürlich dann der chinesische Konsument sagt, dann bleibe ich doch hier in heimische Gefilden, ja, Homebuyers, kauf mir eine BYD, ein Auto von denen und alles ist gut. Zumal ich auch sagen muss, ich war, wann war es, vor zwei Wochen in Frankfurt und BYD ist einfach clever. Die haben da auch ihr Auto und ihr Verkaufsroom, ihr Showroom, da wo Bloomberg drin sitzt, unten drin. Und sind sozusagen immer in den Epizentren, sozusagen so ein bisschen diesen Tesla-Ansatz machen die. Und ehe man es so merkt, sind die auf einmal im Markt drin. Ja, das ist ja auch damals mit der Koop mit Volvo und mit anderen großen Autoverkaufsketten hier in Europa auch so gewesen. Also BYD muss man halt auf dem Plan haben. Gut, kommen wir zurück zu Porsche. Knabbert natürlich an den Zahlen. Wenn man sieht, dass die eben insgesamt in den ersten 9 Monaten, um auch hier mal eine Größenordnung zu bringen, haben die also in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 226.000 Fahrzeuge Pi mal Daumen ausgeliefert. Und das ist natürlich auch so eine Stellgröße, wo man sagt, das ist eher nischig. Ja, also wenn man sieht, Toyota, Volkswagen, zweistellige Millionen Auslieferung, also 10 Millionen, 9 bis 10 Millionen pro jeder. Auch die Hyundai in dem Rahmen als drittgrößter, auch irgendwie sowas im hohen einstelligen Millionenbereich. Und da kommt eben so eine Porsche um die Ecke und die können froh sein, wenn sie im Gesamtjahr, was weiß ich, hier irgendwie 300.000, 400.000 Autos absetzen. Also dann kann man das Ganze mal einordnen. Ja, selbst da ist eine Tesla ja größer. Die verkaufen im Quartal 400.000 Fahrzeuge aktuell, liegen also auf dem Gesamtjahr bei 1,5, 1,7 Millionen Fahrzeuge. Also da sieht man schon, dass das natürlich auch ein Punkt ist, der da einfach zu berücksichtigen ist. Nichtsdestotrotz, ich, für mich ein Brand, also würde ich immer, ich will das mal ein bisschen platter ausdrücken, so sehen, wenn man zum Beispiel auf eine Apple steht, wenn man auf eine LVMH steht, ja, wenn man eine Novo Nordisk im Pharma-Bereich haben will, also wenn man wirklich sagt, ich will so Brands haben, die wirklich für was stehen, ist eine Porsche für mich ganz klar mit dabei. Eine Porsche ist ein Wagen wie eine Ferrari, kann man genauso sehen. Da guckt man einfach nicht auf die Bewertung an sich, sondern baut einfach darauf, dass der Habitus, dass die Marken, das Brand, dass der Glanz dieser Marke sozusagen dafür Sorge trägt, dass in den kommenden Jahren einfach die Produkte noch abgesetzt werden. Und so würde ich Porsche zumindest mal sehen. Außer natürlich kann ich empfehlen, mal ins Porsche-Zentrum zu gehen. Das kann manchmal sehr merkwürdige merkwürdige Ereignisse dort haben, aber na gut, da kann...
Hast du bei Ferrari andere Erfahrungen?
Genau, da hat man bei Ferrari andere Erfahrungen, nein, aber das ist tatsächlich schon manchmal ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt ist es halt so, Porsche an sich halt eine interessante Marke und ich finde die Aktie gut, das Unternehmen gut. Wie siehst du die?
Also drei Punkte, erstmal sind sie von der Marktpositionierung natürlich ein bisschen zwischen den klassischen Premium-Herstellern, also zwischen einer BMW und einer Mercedes auf der einen Seite und einem Hyperluxushersteller wie Ferrari auf der anderen Seite. Also von den Eckdaten her, Ferrari hat halt sein Kursgewinnverhältnis für die erwarteten Gewinne von über 50. Mhm. Bei Porsche ist es 15. Das sieht man schon, dass eben zwischen dem Top-Luxus und dem normalen Luxus dann ein gewisser Unterschied ist, den man auch zum Beispiel bei anderen, bei Klamotten auch zwischen Hermes und LVMH sieht. Also Ferrari und Porsche ist für Männer das, was für Frauen dann Hermes und LVMH sind. Na, im Ernst. Zweiter Punkt. Hier im Moment kann man natürlich sehen, dass sowohl die Luxusgüterbranche als auch speziell die deutsche Autoindustrie das gleiche Problem hat, nämlich das China-Problem. Und Porsche ist in der Mitte von beiden. Ist ein Luxusgüterhersteller und ist ein deutscher europäischer Autohersteller. Und ist natürlich dann auch sehr stark, sieht man auch in den Zahlen, vom China-Problem betroffen, dass, wenn das dann irgendwann mal vorbei sein wird, auch positive Zeichen sich positiv bei Porsche auswirken wird. Die Frage ist eben, wie lange dauert diese Krise in China an? Und das Dritte ist, also man kann natürlich schon sehen, dass der Kurs ziemlich ausgebombt ist. Und wenn man jetzt sagt, es ist im Grunde eher eine Ferrari als eine Mercedes, dann spricht einiges dafür, dass sie hier einen Boden finden. Aber ich würde charttechnisch erstmal abwarten, bis sie vielleicht so ein bisschen den Boden finden und vielleicht ein bisschen von ihrem Boden holen, bevor ich da jetzt reingreifen würde.
Spannend. Ja. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, auch ein Traditionsunternehmen aus Deutschland, aber nicht mehr lange im DAX vertreten, Covestro, gestern mit Zahlen, aber wesentlich interessanter Übernahme, Angebot draußen von ADNOC. Wie siehst du die Aktien, vielleicht die Zahlen und so ein bisschen auch, ja, wie siehst du die ganze Situation rund um die geplante Übernahme beziehungsweise 50+1 Aktien?
Also als Investor jetzt eigentlich uninteressant, denn hier steht im Grunde fest, zu welchem Kurs die rausgekauft werden sollen, der Marktpreis das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein und deshalb sind sie jetzt in den letzten Tagen sehr träge um den erwarteten Kaufpreis von 62 Euro herumgependelt. Ja, ist natürlich ein Traditionsunternehmen, kein großer DAX-Wert, aber immerhin 11 Milliarden Marktkapitalisierung, Umsatz von 14,4 Milliarden Euro. Und man muss hier eben sehen, wie ist das einzuordnen. Also es ist hier nicht das erste arabische Unternehmen, das deutsche Industrieunternehmen kauft, wenn man sich jetzt die Mercedes und andere anguckt. Und es ist klassischerweise auch, das kommt auch aus den 70er Jahren her, im Grunde auch politisch gewollt gewesen, dass man gerade die Araber dazu bringt, sich an deutschen Industrieunternehmen zu beteiligen, weil sie eben, weil man eben wollte, dass sie Skin in the Game haben im europäischen Industriemarkt und nicht mehr wieder auf die Idee kommen wie in den 70er Jahren, dass sie allzu aggressiv ihre OPEC-Ölstrategie fahren, damit die europäische Industrie kaputt machen. Mhm. Man wollte eine Verflechtung herstellen, das war politisch auch gewollt. In diesem Sinne ist es jetzt auch zu sehen. Es ist natürlich im Moment so, dass es ja in aller Munde in Deutschland, dass deutsche Aktien im Moment billig sind und dass man das im Moment die... Ja, Deutschland ein bisschen, das ehemalige Powerhouse ein bisschen teilweise als der Fußname in Europa gilt und dementsprechend aus Sicht internationaler Investoren vielleicht ein bisschen Einstiegskurse für europäische Unternehmen da sind und da passt es eben ins Bild, dass dann Araber ihre ohnehin bestehenden Assets, die sie in deutschen Industrieunternehmen halten, hier auf dem Weg ein bisschen erhöhen wollen. Denn diese Branche ist natürlich eine Branche, die jetzt gerade seit dem Anstieg der Energiepreise in den letzten 2,5 Jahren nach dem Start des Ukraine-Krieges ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und das sind dann möglicherweise aus Sicht strategischer Investoren Kaufgelegenheiten. Als Kleininvestor würde ich jetzt nicht reingehen, also jetzt für eine Nachbesserung oder auf irgendwas so etwas zu wetten, das ist im Grunde eine etwas andere, etwas komische Zockerei. Das denke ich, da gibt es attraktivere Möglichkeiten, aber so als makroökonomische Einordnen. Wie siehst du die? Würdest du die jetzt noch einkaufen als Kleininvestor?
Naja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, 83% oder 8 von 10 Übernahmen gelingen nicht. Also diese Quote ist tatsächlich so belegt, habe ich gerade gestern wieder in so einer PwC-Studie gelesen, dass eben dieser ganze Mergers and Acquisition-Bereich wirklich sehr, sehr schwierig ist. Deswegen ist hier wirklich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass eventuell sogar dieses ganze Ding gar nicht zustande kommt. Sollte man immer im Hinterkopf halten. Der zweite Punkt ist der vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich habe Covestro noch im Depot, würde gerne das Angebot annehmen von 62 Euro. Habt ihr noch bis zum 27. November Zeit? Also da entsprechend dann mal an die Depotbanken ran und dann dort dieses entsprechend Begierde oder wie auch immer dann kundtun, wenn man das dann machen wollen würde. Ansonsten halt ein Unternehmen, ja, es zeigt halt schon, wie angeschlagen eigentlich die Situation halt auch in diesem Sektor ist. Also eine BASF, da hat man es gesehen, jetzt sieht man es bei einer Covestro, eine Lanxess, wie sie nicht alle heißen, alles Unternehmen, die natürlich extrem stark darunter leiden, dass wir eine Deindustrialisierung momentan in Deutschland sehen, die einfach auch natürlich vor dieser Branche nicht Halt macht. Zeigen auch die Zahlen insgesamt, wobei man hier auch sagen muss, so ein bisschen, ja, Zweckoptimismus ist tatsächlich noch da. Dr. Steilemann, also Steilemann, sprich der Vorstandsvorsitzende, hat gesagt, dass man jetzt im dritten Quartal mit gestiegenen Absatzmengen verbesserten Ergebnis gesehen hat. Aber er bleibt halt weiterhin vorsichtig und sieht halt das aktuelle Marktumfeld vor weiterhin großen Herausforderungen, ich will jetzt nichts Falsches hier im Mund legen, zeigt halt einfach auch, wie schwierig natürlich die Situation ist. Zumal man auch sagen muss, und das denke ich mal, so könnte man die Zahlen auch nochmal einordnen, wir befinden uns natürlich hier in einer Phase, wo ja eine Übernahme läuft. Und da wird das Unternehmen sehr, sehr vorsichtig bilanzieren und sehr, sehr vorsichtig auch vorgehen. Das heißt, keine großen Versprechungen machen, sehr konservativ auch was Abschreibungen und entsprechende Bilanzierungsmöglichkeiten halt hergibt und so weiter tätigen, damit man nicht im Nachgang einfach das Problem hat, dass ihm zum Beispiel dann die Adnoc um die Ecke kommt und sagt, hey, was habt ihr da für einen Schmuh gemacht? Das sind alles Dinge, die muss man natürlich auch sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier weiterer DAX-Konzern so ein bisschen die Beuge oder die Wiege macht und im Endeffekt aus dem Leitindex rausgeht. Aber so ist das nun mal. Ich bin gespannt, wie der DAX 40 sich weiter. Weißt du eigentlich, wer der Nachfolger sein könnte, potenzieller Natur?
Ich habe die Hoffnung, dass du es mir sagen kannst.
Achso, weiß ich nicht, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Wird sich sicherlich dann zeigen bei der nächsten Index-Umstellung.
Aber
könnte sein, ne? Rüstung, aber noch ein Rüstungskonzern? Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, in die Kommentarzeile rein. Ansonsten reichen wir es nächste Woche mal nach, wer es ist. Und ja, ansonsten kommen wir zu Teil 3. Da hat Dirk hier schon kräftig die Schüssel und den Salatbesteck zurechtgelegt oder das Salatbesteck für den Zahlensalat.
Und Andreas macht den Grill für den Steak
warm. Genau. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko. Dirk ist gerade noch mitten im Research von dem möglichen DAX-Nachfolger. Und was haben wir gerade auserkoren, beziehungsweise was hast du gefunden? Welche Kandidaten könnten das denn sein? Lass uns spekulieren.
Du stellst dein Licht mal wieder unter den Scheffel. Du hast das natürlich gefunden. Also wenn es rein nach Marktkapitalisierung geht, wäre es die Talangs. Die fände ich persönlich auch insofern ganz spannend, dass es eine wirklich interessante Branche ist, wo Deutschland auch eine starke weltweite Marktstellung hat im Versicherungsbereich, da haben wir ja schon mit der Allianz und der Münchner Rück und der Hannover Rück sehr gute Zugpferde des DAX der letzten Jahre. Traton wäre sonst auch möglich von der Marktkapitalisierung her, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Talangs wird, aber hätte ich zumindest nichts gegen.
Also ich hätte so ein bisschen, genau, Wunschkandidat, haben wir ja gerade auch schon besprochen, wäre aus meiner Sicht aus ganz ehrlich Nemetschek. Wir haben ja die Marktkapitalisierung hier rausgesucht, Talangs 18 Milliarden würde zumindest mal, ich glaube auch vom Handelsvolumen her, klar, der klare Favorit natürlich wahrscheinlich von den Kriterien sein. Traton auch, da haben wir aber gerade auch nochmal festgestellt, damit hätten wir jetzt sozusagen den sechsten Autowert im DAX 40, also neben Daimler Truck, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen.
Problembranche im Moment.
Genau, Knorr-Bremse könnte auch noch sein. Auch spannend. Delivery Hero schließt sich aus meiner Sicht heraus aus, weil ich glaube, die haben ja wegen der Gewinnsituation. Man muss ja Gewinne vorweisen. Das ist ja in dem Fall nicht. Nemetschek wäre aber aus meiner Sicht daraus wirklich ein ganz sexy Unternehmen und Kandidat, weil man damit auch so ein bisschen die Softwarebranche nach vorne bringt und SAP ein schönes Gegengewicht hätte. Zwar mega klein, aber spannend.
50% Performance im letzten Jahr auf 5 Jahre 117% Performance. Das kann schon ein spannender Wert sein. Ist natürlich auch relativ hoch bewertet vom KGV her. Aber eben etwas sportlicherer Kandidat als die Talanx.
Würde sozusagen den alten DAX mal wieder aus seinem Bau zerren und ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, obwohl die Marktkapitalisierung mit 12 Milliarden im Verhältnis zu SAP mit über 200 natürlich auch vernachlässigbar. Aber na gut, egal, wir werden es erleben, wir werden sehen, dass sozusagen erstmal die möglichen Aspiranten und ja, legen wir los. Wir gucken jetzt auf die Makrodaten und da hast du sozusagen gerade den großen Makrosalat fertig gemacht. Worauf guckst du in der nächsten Woche? Wie schmeckt da?
Ich gehe ja nicht mehr von mir, ich stelle mich ja nicht mehr auf der Makrosteak ein, aber
gut, ist ein Mikro.
Belassen wir es dabei, okay. Also für die nächste Woche geht die spannendsten, also am wichtigsten, glaube ich, wird die US-Präsidentschaftswahl sein und das am zweitwichtigsten die FED-Entscheidung, also am Dienstag die Präsidentschaftswahl und am Donnerstag die FED-Entscheidung. Das sind so die auf der Makroseite die Sachen, auf die die meisten Märkte, die meisten Marktsegmente, glaube ich, am meisten fokussiert sind. Was haben wir sonst noch am Dienstag darüber hinaus? Neben der Präsidentschaftswahl in Kaixing aus China, den ESM-verarbeitendes Gewerbe aus den USA, dann am Mittwoch haben wir darüber hinaus auch aus den USA, Entschuldigung, aus Deutschland, die
das ist fast das Gleiche. Das ist ja fast das Gleiche.
Ja, genau. aus Deutschland die Werksausträge und Aufträge und Erzeugerpreise aus Eurozone und die Zinsentscheidung aus Japan, das ist noch ganz spannend am Mittwoch. Wie gesagt, am Donnerstag dann die Zinsentscheidung mit der Pressekonferenz des FED und die europäischen Einzelhandelsumsätze. Am Freitag dann aus den USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen und am Wochenende, am Samstag Verbraucherpreise aus China. Das würde ich so als die wichtigsten Datenpunkte ansehen. Wie gesagt, mit deutlichem Fokus auf die am Dienstag US-Präsidentschaftswahl. Klammer auf, möglicherweise ist das Ergebnis noch nicht am Dienstag feststehen, Klammer zu. Und am Donnerstag dann die Zinsentscheidung der FED. Und Mittwoch Zinsentscheidung Japan.
Genau, also im Endeffekt ist ja so, die Entscheidung kommt ja tatsächlich erst Mittwoch, also am 6., am 5. wird gewählt. In der Nacht dann zum 6. Kommt dann sozusagen das Ergebnis. Sehe ich auch auf jeden Fall die als größtes als Highlight FED-Sitzung natürlich ebenfalls. Dann bin ich aber eigentlich der Meinung, dass die japanische Notenbank morgen tagen wird. Gut, das werden wir dann
sicherlich nochmal erleben. Das Sitzungsprotokoll, mea culpa.
Genau, das Sitzungsprotokoll wird vorgelegt. Das ist auf jeden Fall spannend, weil man dann natürlich sieht, wie die Abstimmungsverhältnisse waren. FED-Sitzung, Zinsentscheidung natürlich, klar, spielt Donnerstag eine wesentliche Rolle. Und ich glaube, dass wirklich alles andere so ein bisschen untergeordnet wird. Also wir haben natürlich, habe ich schon gesagt, wir haben einige andere Notenbanken, Bank of England, Royal Bank of Australia und so weiter und so fort, die da ebenfalls tagen werden. Das geht aber alles im Säbelrasseln sozusagen von natürlich diesen Großereignissen unter. Und ich kann mir vorstellen, dass wir am Freitag tatsächlich so ein bisschen in Richtung Arbeitslosenquote bzw. Arbeitsmarktdaten in der Nachverarbeitung und das Verbrauchervertrauen nochmal schauen. Und das wird so ein bisschen das sein. Aber wie gesagt, das macht halt wirklich Sinn, da zu sagen, hey, am Mittwoch kommen irgendwelche Konjunkturzahlen, da guckt kein Schwein mehr drauf, weil einfach viel zu viel Berichterstattung und viel zu viel Anpassung eben an den Marktereignissen rund um die US-Wahlen zu sehen sind. So, Mikro, jetzt kommt sozusagen das Mikrosteak.
Das Mikrosteak.
Genau, hau rein. So viel, wie du essen kannst.
Welche Metapher auch, was die Metapher jetzt für Kopfkino verursachen. Also, wieder proper voll mit wichtigen und wirklich relevanten Konzernen, auch wenn jetzt in dieser Woche die Big Tech-Werte berichten. Wir kommen nächste Woche auch noch sehr viele große Werte. Als allerwichtigstes, wenn ich mal so von den vielen bedeutenden Unternehmen die wichtigsten Herausforderungen wäre Montag Berkshire Hathaway, Palantir, ganz spannend. Und so als Zockerwert über Microcomputer.
Und dein Haus- und Hofsender Fox Corporation.
Das natürlich sowieso, aber den zu erwähnen wollte ich dir überlassen. Dann am Mittwoch Arm Holdings, BMW, Novo Nordisk, Toyota, ein sehr spannender klassischer Automobilwert, UniCredit aus Europa. und am Freitag Airbnb Münchner Rück und Rheinmetall. Und das wäre, wenn ich jetzt eine Auswahl treffen würde, wären das so die Highlights. Aber es gibt auch sehr viele weitere Werte. Also wir können ja mal chronologisch durchgehen.
MPX Semiconductor am Montag. Zum Beispiel, ich falle dir einfach ins Wort. Ryanair kommt auch am Montag. Ja. Ebenfalls wichtig. Wind Resource ist ja deine Hauptposition in deinem Depot.
Mhm, auf jeden Fall.
Ein Zocker Adecco finde ich gar nicht mal so unspannend, um zu sehen, wie der,
genau.
der europäische bzw. der Arbeitsmarkt, Vermittlungsmarkt ist. Bayer ebenfalls mit Zahlen, natürlich DHL. Auch interessant. Genau, DHL kommt, vollkommen richtig. Ferrari und Fraport, genau. Ne, also auch am Dienstag.
Tut mehr Ferrari, ja.
Hugo Boss kommt mit Zahlen, finde ich auch ganz spannend. Krones AG könnte man gucken.
Dann, Schaeffler.
Genau, dann Zalando. Haben wir noch die Unipa für diejenigen, die immer noch Hoffnung haben, dass ich da mal als Zockerpapier, du wirst, ja, du guckst gerade so, aber im Endeffekt, ich komme ganz oft Anfragen zu Unipa, ja. Wo ich mir auch mal frage, wer ist da noch investiert?
Auch zu The Social Chain? Oder?
Also, das ist, glaube ich, schon für diejenigen, die schon über Heroin sind.
Wirecard noch notiert?
Sowas in der Art. Zalando haben wir noch am 5.
Zalando, genau, ja.
Dann Jump Brands, auch sehr wichtig. Albemarle am 6. Also siehst du, du hast eine ganze Menge unter Arm Holdings, meine Güte.
Ich habe nichts erschlagen. Ich habe gesagt, aus den wichtigen, das Wichtigste herausgefiltert.
Arm Holdings, BMW am 6.
Arm Holdings hatte ich genannt. BMW auch, hatte ich auch genannt.
Unser Mutterhaus, Commerzbank.
Die Unicredit, ja.
Na.
Okay.
Müssen wir nächstes Mal die Podcast auf die Italienisch abhalten.
Auf jeden Fall. Enel, Evonik.
Evotech am 6. finde ich auch spannend.
Mhm. Fresenius, Henkel, ja. Hensoldt.
Honda kommt am 6.
Homet Aerospace, ganz spannend.
Oh Gott, das ist ja wirklich eine Menge hier. Das, da können wir einen eigenen Podcast draus machen.
Novo Nordisk, größter europäischer Wert. Puma, Kia gehen aus Deutschland. Dann Semiconductor Qualcomm.
Ja.
Siemens Healthineers.
Mhm.
Take Two, werden die Zocker kennen.
Teamviewer, da auch öfters mal Anfragen zu. Bin ich auch gespannt, wie sie sich darstellen.
Vonovia.
Unicredit tatsächlich am 6. Die kommen am Bein. Oh,
wie das kein Omen ist. Ja, die Kommentare dazu überlasse ich dir jetzt.
Nee, ich sag dazu gar nichts. Liebe Grüße an die Compliance-Abteilung. Air France KLM kommt am 7. Wir spielen das Ganze. Airbnb am 7.
Ganz wichtig.
Ja, Barrick Gold, auch spannend.
Arista Networks.
Dann die Deutz AG am 7. Freenet.
Datadog, sind auch viele Zocker drin. Vielmann.
Leonardo, Rüstungskonzern aus Italien.
Ja, ist auch sehr gut gelaufen.
Moderna am 7.
Munich Re hatten wir, Nemetschek.
News Corp, dein anderer Lieblingssender, auch von deinem Kumpel Rupert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, Rupert Murdoch ist unser aller Idol. Succession, du hast es wahrscheinlich gesehen.
Nippon Steel. Ja, Nippon Steel, genau. Wann? Ja, genau, auch um die
Dienten. Ralf Lauren kann zeigen, ob man im Consumer-Markt Geld machen kann, auch wenn man nicht Deckers und Abercrombie & Fitch heißt. Rheinmetall hatten wir, Telefonica, ganz großer europäischer Telekom-Konzern, natürlich klassische Value-Titel-Branche. Hershey, da kann man sehen, ob vielleicht die Fett-Wegspritzen an dem Markt etwas schon ein bisschen dran kratzen. Dann Warner Brothers, Westwing aus Deutschland, dann am 8. Bechtle, deine Stammaktie BVB, Deutsche Wohnen.
Ich weiß nur, dass im Fußball 11 Leute irgendwie pro Mannschaft und ein Ball da im Spiel ist, ansonsten war es das eigentlich auch schon größtenteils.
Da weißt du mehr als ich. Olympus, ganz spannend, ein bisschen Gossip, da ist ja eine Rarität, ein japanischer Konzern, der von einem Deutschen geleitet wurde, der jetzt aufgrund von, sagen wir, Compliance-Gründen freigestellt wurde als CEO, aber auch ein ganz spannend aufgestellter Markt, so ein bisschen Wettbewerber von Intuitive Surgical.
Richemont kommt am 8.
Luxusgüter.
Sony.
Paramount Global, gucken, ob sich neben Netflix und Walt Disney noch was am Streaming Markt zeigen kann. Das waren auch im Grunde schon die wichtigen.
Ja, es gibt da noch unheimlich viele andere jetzt hier, aber ich denke, als Gro oder beziehungsweise als grober Überblick reicht das. Außerdem haben wir uns ja vorher schon, also, sind wir schon lange über die Zeit jetzt.
Die marktschwersten sind wie gesagt, diese Woche dran, aber gerade aus der Old Economy nächste Woche noch sehr viel. Und gerade kommt auch ein bisschen mehr aus den USA nach Europa rüber, die Berichtssaison.
So, siehst du, Kinder, wie die Zeit vergeht. 1 Stunde und 4 Minuten haben wir den Podcast jetzt sozusagen dann hier befüllt. Dirk, vielen Dank, dass du auch vor allen Dingen hier mit deinem Kostüm, weißer Bart, entsprechende Uncle Sam-Mütze eben ausgehalten hast. Und genau, nächste Woche werden wir dann sehen, ob du dann sozusagen hier mit dem Elefanten oder mit dem Esel antanzt.
Du hast ja beide Cappies hier, wie ich sehe. Genau,
Biden und Trump, ja.
Also Biden wird es nicht. würde mich sehr überraschen.
Wäre aber auch mal
ein Plot. Gut, auf die Wettquoten will ich jetzt nicht gucken. Aber werden wir gucken, was dann passiert. Ich werde das... die Wahl in etwas sonnigeren Gefilden beobachten, aber ich wünsche dir viel Spaß beim Monitoring
der
ereignisreichen Woche.
Genau, du kannst mir dann sozusagen über Teamviewer oder über Zoom oder wie auch immer einfach ein Bild von, ob du einen Elefant oder einen Esel an deiner Seite hast, aus deinem Urlaubsort entsprechend zukommen lassen.
Wird auf jeden Fall am Strand rumlaufen.
Das sehr schön, lassen wir einfach mal so stehen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.